Bis Ende 2026 müssen über eine 500.000 mittelständischer Betriebe eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden. Eine gewaltige Zahl über das Problem, wie ich finde, das Problem Nummer 1 des deutschen Mittelstandes, haben wir hier schon häufiger gesprochen. Aber ein Thema kam dabei ein wenig zu kurz noch und darüber sprechen wir heute, nämlich das ganze Thema Steuern. Was ist hier zu bedenken? Mit welchem Vorlauf müssen Eigentümer planen? Und naja, wie lässt sich auch am meisten sparen?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Das Thema Nachfolge ist sehr, sehr komplex. Oft behandeln Eigentümer das große Thema Steuern ziemlich am Ende der Kette. Das ist vielleicht nicht ideal, wie wir in diesem Podcast in den nächsten 15, 20 Minuten hören werden. Mir zugeschaltet ist jetzt Felix Becker. Er ist Steuerberater bei Jun Partners und kennt sich sehr, sehr gut aus bei der Beratung von mittelständischen Firmen verschiedener Größen rund um das Thema Nachfolge und Steuern und wird uns jetzt Rat spenden. Da bin ich mir ganz sicher. Hallo Herr Becker, ich grüße Sie.
Hallo Herr Giersch, vielen Dank, dass ich zugeschaltet sein darf.
Jetzt sagt man, Steuerberatung ist ein weiter Begriff. Worauf haben Sie sich denn spezialisiert, wenn ich das so sagen darf?
Genau, unsere Kanzlei bietet tatsächlich neben der laufenden Steuerberatung auch die Gestaltungsberatung an. Hier bin ich insbesondere im Bereich Immobiliensteuerrecht, internationales Steuerrecht, aber auch Umstrukturierung und Vermögensnachfolge tätig. Hier greife ich häufig auch auf meine Erfahrungen aus der Vergangenheit zurück. Vor meiner Tätigkeit bei Jun Partner war ich bei der Finanzverwaltung, zuletzt in der großen Konzernbetriebsprüfung in Düsseldorf tätig.
Das passt ja dann. Und gehen Sie davon aus, dass Sie in den nächsten Jahren besonders viel zu tun haben rund um das Thema Nachfolge?
Man merkt schon heute, dass immer mehr Mandanten und Mandantinnen zu uns kommen, um das Thema Vermögensnachfolge oder auch hier im konkreten Fall die Unternehmensnachfolge zu regeln und steuerlich zu optimieren.
Wie gestalten sich diese Gespräche für Sie im Alltag? Also was, ich meine, jeder ist einzeln natürlich, aber gibt es so ein Muster, wo Sie sagen, das entdecke ich doch immer wieder, was vielleicht auch übersehen wird oder wo es hapert, wo Sie echt richtig ran müssen?
Es gibt Unternehmen, da ist ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin bereits gefunden. Die ist auch schon in dem Unternehmen implementiert, aber zum Beispiel die steuerlichen Themen sind noch nicht geregelt und die Vermögensnachfolge hat noch nicht stattgefunden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Unternehmen, wo der aktuelle Unternehmer oder die Unternehmerin nach einem Nachfolger sucht und diese Themen noch gar nicht geklärt sind. Häufig sind eben Themen wie das Steuerliche, aber auch andere Themen wie, wie viel Versorgung brauche ich im Alter und wie viel Verfügungsmacht möchte ich abgeben, sehr, sehr wichtige Themen, die dann wiederum in der steuerlichen Struktur berücksichtigt werden müssen.
Jetzt habe ich schon häufiger hier im Podcast gehört bei den Gesprächen, egal von welcher Seite, naja, der Haus- und Hofsteuerberater, der seit 40 Jahren den Patriarchen, den Eigentümer berät, der sollte vielleicht das ganze Thema der Nachfolge nicht allein machen zumindest, sondern da sollte extern wer dazukommen, der sich idealerweise auskennt. Sie werden da wahrscheinlich nicht fundamental widersprechen, oder?
Genau, das ist absolut richtig. Insbesondere, weil es da häufig so ist, dass der sich sehr, sehr schwer tut, Vermögen abzugeben und dementsprechend im Zweifel auch zu spät dran ist, weil gewisse Umstrukturierung, um eben insbesondere das steuerliche Thema zu optimieren, muss man mit einem gewissen Vorlauf machen und das planen. Und das ist häufig dann, wenn es zu spät ist, nicht mehr oder nur noch sehr, sehr eingeschränkt möglich.
Wann kommen Sie denn am liebsten in den Prozess rein? Sie haben ja gerade schon ein paar Fälle genannt. Ich ahne jetzt einfach mal nicht so ganz zum Schluss, oder?
Genau, im besten Fall macht sich der Unternehmer oder die Unternehmerin schon sehr, sehr rechtzeitig Gedanken darüber, was möchte ich überhaupt, wann möchte ich vielleicht auch aus meinem Unternehmen aussteigen, wer soll die Vermögensnachfolge übernehmen, soll das intern, soll das extern sein? Und wenn er sich persönlich diese Gedanken gemacht hat, dann sollte er sich möglichst schnell rechtliche Beratung suchen, damit eben die Vermögensnachfolge auch entsprechend geplant werden kann. Weil wenn das den natürlichen Weg geht und dann, sagen wir mal, im Worst-Case-Fall der Unternehmer versterben sollte und es dann im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge übergeht, ist das meist sowohl fürs Unternehmen als auch aus steuerlicher Sicht das Worst-Case-Szenario. Und es sollte eben, wie schon gerade wiederholt gesagt, geplant werden. Und dementsprechend brauchen wir dann einen gewissen Vorlauf.
Bevor wir in die Details gehen, welche verschiedenen Sorten Steuer es denn gibt, vielleicht noch eine allgemeine Frage, dass wir ein bisschen die Fälle unterscheiden im Kopf. Nehmen wir mal an, es gibt eine familieninterne Nachfolgeregelung. Das sind ja, wenn es mehrere Kinder sind, nicht immer alle. Ich habe im Podcast öfter so Geschwister, die das machen. Berlin war neulich bei mir zu Gast. Das ist natürlich ein schöner Fall. Oder die Baby One ist so ein Fall, wo das die Geschwister, wenn zwei sind, auch beide machen. Aber oft, gibt es da ja Themen. Ne? Also was ist so eine besonders heikle Situation, wenn es eine interne Nachfolge gibt, die Sie kennengelernt haben?
Genau, was man häufig tatsächlich hat, ist, dass vielleicht nur eine Person das Unternehmen übernehmen soll, das aber einen Großteil des Vermögens ausmacht und entsprechend einen Vermögensausgleich für die anderen Erben bzw. Familienmitglieder ja irgendwo ausgemacht werden soll. Wie hoch ist diese Summe? Dann soll das natürlich für die Person, die das Unternehmen hat, möglichst gering sein, sodass er wenig belastet ist. Die anderen wollen sich aber nicht benachteiligt fühlen. Und da ist es dann auch wieder ein Ritt auf der Rasierklinge in gewisser Weise zu sagen, wir wollen keine zu hohe Belastung, damit das Unternehmen standhält, aber die anderen wollen auch irgendwo in gewisser Weise von dem Unternehmen partizipieren, indem sie da eine gewisse Ausgleichszahlung bekommen.
Ganz anderer Fall ist ja, wenn Externe reinkommen, sei es mit einem MBI oder im Zweifel auch Private Equity, Family Offices, was wir alles ja auch schon hier besprochen haben. Was ist da zu bedenken für den Eigentümer, der im Zweifel dann verkauft?
Hier ist es wichtig, dass man unterscheiden muss zwischen den Rechtsformen, die bestehen. Also es gibt in Deutschland ja das Einzelunternehmen, es gibt Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Und jede von diesen Strukturen hat unterschiedliche steuerliche Auswirkungen, wenn es verkauft werden soll. Und es gibt dann das Worst-Case-Szenario, wenn man 50% zahlen muss, und das Best-Case-Szenario, wo es im Zweifel nur 1,5% sind. Und dementsprechend ist es dahin wichtig, dass man das plant und das nicht erst ein Jahr vorher plant, sondern im besten Fall, da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen, 7 Jahre, weil es gewisse Sperrfristen gibt, die einzuhalten sind. Genau.
Dann gehen wir doch mal rein. Also welche, wir reden immer von die Steuern. Jetzt gehen wir da mal ins Konkrete. Welche Arten von Steuern sind das denn, wenn wir über das Thema Unternehmensnachfolge reden?
Genau, also hier muss man unterscheiden. Es gibt die unentgeltliche Vermögensnachfolge. Das kommt tatsächlich sehr häufig in der Familie vor, dass man sagt, das Unternehmen soll unentgeltlich, also geschenkt werden an die nächste Generation. Hier ist es insbesondere die Schenkungssteuer oder im Erbfall die Erbschaftssteuer, die anfällt. Wenn man es verkauft, dann fällt in der Regel Ertragssteuer an, wenn ein Gewinn anfällt, also Einkommensteuer oder Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer in der Kapitalgesellschaft und gegebenenfalls auch Grunderwerbsteuer, wenn wir eine Immobilie mit in diesem Konstrukt verflechtet haben.
Stellt sich die Frage, wie sieht denn so eine optimale Gestaltung aus, wenn man so allgemein, wie man das beantworten kann?
Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass fast jeder Unternehmer unterschiedliche Ziele hat. Selbst wenn es intern unentgeltlich weitergegeben werden soll, unentgeltlich in Anführungszeichen, bedeutet, dass meistens der Unternehmer oder die Unternehmerin, die das Vermögen oder das Unternehmen auf die nächste Generation überträgt, trotzdem noch irgendwo Versorgungsleistung erhalten möchte, in Form von monatlicher Rente oder in Form von einer Abschlagszahlung oder was auch häufig noch der Fall ist, dass der sagt, zumindest solange ich nicht 70 bin oder bevor ich sterbe, möchte ich zumindest noch Mitspracherecht haben in der Firma, sodass gar nicht eine komplette Vermögensübertragung stattfinden soll. Das sind immer so Kniffe, wo man schauen muss, okay, wie kriegen wir das steuerlich hin? Und das ist halt sehr, sehr individuell. Wie hoch soll die Rentenzahlung sein? Soll überhaupt eine Rentenzahlung stattfinden? Und wer soll es erhalten?
Kommen wir auf die 7 Jahre zurück, die Sie gerade schon mal angedeutet haben. Was steckt dahinter?
Genau, die 7 Jahre, die finden wir tatsächlich bei der Vermögensnachfolge aus meiner Sicht in insbesondere zwei Themen wieder. Das eine ist die Behaltensfrist und die Lohnsummenregel. Bedeutet, wenn ein Unternehmen geschenkt wird, dann gibt es im Gesetz den Paragraphen 13a und b, da ist begünstigtes Vermögen formuliert. Begünstigtes Vermögen ist, wenn wir beim Thema sind, Unternehmensvermögen. Aber lediglich operatives Unternehmensvermögen. Bedeutet, mal ganz kurz zusammengefasst, wenn Sie ein Unternehmen haben, wo rein operatives Vermögen ist, was wir meistens tatsächlich im Mittelstand haben, dann kann das steuerneutral geschenkt werden, wenn der Vermögensnachfolger, also der Unternehmer, der das übernimmt, das Unternehmen 5 bis 7 Jahre lang weiter fortführt und auch die Lohnsumme in gewissen Höhen weiterführt. Und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den man bei einer unentgeltlichen Vermögensnachfolge mal berücksichtigen muss, weil man so eben sehr, sehr schön die Schenkungs- und Erbschaftssteuer sogar losgelöst von den eigentlichen Freibeträgen umgehen kann. Genau. Der zweite Punkt, wo die 7-Jahresfrist sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Umstrukturierung. Ich hatte es auch eingangs erwähnt, Sie können ein Unternehmen für eine Steuerbelastung von 50% verkaufen oder für 1,5%. Die 50% kommen zustande, wenn Sie ein Einzelunternehmen verkaufen, dann müssen Sie die ganz normale Einkommensteuer zahlen. Wenn Sie jedoch eine Holdingstruktur aufsetzen, können Sie Ihre Tochtergesellschaft für 1,5% verkaufen. Jetzt kommt das Aber, wenn Sie überlegen, ein Einzelunternehmen zu verkaufen und Sie sagen, okay, ich habe jetzt noch 7 Jahre Zeit, dann kann man dieses Einzelunternehmen entsprechend umstrukturieren, zunächst in eine GmbH und dann in eine Holdingstruktur, sodass man dann nach 7 Jahren optimiert für den Verkauf für 1,5% verkaufen kann. Und da schließt sich der Kreis wieder ein wenig, dass da die Planung super wichtig ist, dass man nicht ein Jahr vor der Vermögensnachfolge stichsteuerliche Beratung sucht, sondern ist im besten Fall 7 Jahre vorher oder vielleicht sogar noch eher.
Ich kann mich dann an Lied erinnern, über 7 Brücken musst du gehen. Das trifft ungefähr auf die 7 Jahre hier auch zu. Haben wir noch weitere Optionen, Erbschafts- oder Schenkungssteuer zu reduzieren?
Es gibt im Rahmen der Schenkung und Erbschaft Freibeträge. Bei Ehegatten betragen diese 500.000, bei Kindern 400.000 und die kann man alle 10 Jahre anwenden. Sodass hier auch die Möglichkeit besteht, wenn es Unternehmen sind, die zum Beispiel in Personen- oder Kapitalgesellschaften gehalten werden, dass man das ratierlich überträgt. Ein weiterer sehr häufig genutzte Möglichkeit ist das sogenannte Nießbrauchrecht. Da behält sich quasi der Unternehmer oder die Unternehmerin die Früchteziehung zurück. Das bedeutet, die Erträge aus dem Unternehmen verbleiben bei dem Übertragenden oder bei der übertragenden Person. Und das hat steuerlich wiederum zur Folge, dass wir nicht den vollen Unternehmenswert ansetzen müssen im Rahmen der Schenkungs- und Erbschaftssteuer, sondern dass um den Nießbrauchwert, das ist mal ganz einfach gesagt der Ertrag des Unternehmens mal dem Vervielfältiger der noch zu erwartenden Lebensdauer. Und so schaffen wir es da gegebenenfalls auch wieder dann in die Freibeträge reinzukommen, ohne dass wir eine Behaltensfrist von 5 bis 7 Jahren haben.
Sehr spannende Ratschläge, Dankeschön.
Vielleicht noch, jetzt bin ich da auf die Schenkung und die Vermögensnachfolge unentgeltlich eingegangen. Im Rahmen der entgeltlichen Vermögensnachfolge gibt es auch Möglichkeiten, insbesondere wenn wir über das Einzelunternehmen oder um Personengesellschaften sprechen, da gibt es, wenn man 55 Jahre alt ist, einmalig im Leben die Möglichkeit, einen Freibetrag in Anspruch zu nehmen und den sogenannten halben Steuersatz nach § 34 Absatz 3 Einkommensteuergesetz. Der halbe Steuersatz ist vereinfacht gesagt, so wie es umgangssprachlich der halbe Steuersatz heißt, dass man nur die Hälfte des eigentlichen Steuersatzes anwenden muss, sodass man da auch auf ungefähr 25% kommen kann, was natürlich auch charmant sein kann, weil man dann auch frei über das Vermögen verfügen kann. Und wenn wir über eine Holdingstruktur sprechen, ist das erst in einer Holding ich nenne es mal, thesauriert, bevor man es dann ausschüttet. Und wenn man es ausschüttet, zahlt man auch prinzipiell die 26-27% wiederum. Und dass da sogar, wenn man das Geld privat haben möchte, der Verkauf des Einzelunternehmens zum halben Steuersatz günstiger sein kann.
Wie würden Sie, um vielleicht am Ende noch auf diese allgemeine Ebene zu kommen, das deutsche Steuerrecht bei all den Themen, die mit Unternehmensnachfolge zu tun haben, einordnen, auch im internationalen Vergleich? Haben es Unternehmerinnen und Unternehmer hierzulande in der Hinsicht schwerer oder leichter, oder bewegt sich Deutschland da so im Mittel? Wie würden Sie das einordnen?
Ich würde sagen, dass Deutschland das schon vom Steuersystem, so wie es allgemein ist, auch schon eher zu den komplexeren Themen gehört. Wir haben ja gerade schon einige Einblicke erhalten. Und das waren ja auch nicht das komplette Spektrum, sondern nur vereinzelte Themen, die es zu berücksichtigen gibt. Man muss aber auch sagen, dass wenn man das Thema angeht, es sehr schöne Fallgestaltungen gibt, um das Thema Vermögensnachfolge oder Unternehmensnachfolge aus steuerlicher Sicht in Deutschland auch steuerlich gut zu regeln.
Komplex, sagt er mit einem Schmunzeln im Gesicht, der Steuerberater. Das muss für Sie ja nicht schlecht sein, aber im Ernst nochmal. Wir haben natürlich tatsächlich auch eine ernste Diskussion immer in Deutschland, wenn es darum geht, Steuer für Reiche erhöhen, und diese Erbschaftssteuer bei Unternehmerinnen und Unternehmern ist ja immer wieder alle paar Monate, Quartale im Gerede. Von dem Bundestag, den Parteien, die etwas weiter links sitzen. Wie würden Sie das einordnen, wenn Sie auch immer wieder jetzt von Steuersparen reden? Jetzt weiß ich, sind Sie natürlich der Juristerei verpflichtet, aber vielleicht doch nochmal eine persönliche Meinung. Wie emotionalisiert Sie dieses Thema auch? Haben Sie das immer wieder, dass das jemand auch sagt, du hilfst ja eigentlich diesen reichen Menschen dabei, noch reicher zu werden? Oder sagen Sie, nein, ich helfe dabei, dass Investitionen in das Unternehmen getätigt werden können und die Risiken gemindert werden, dass das auch funktioniert mit der Nachfolge?
Genau, insbesondere bei dem Thema Unternehmensnachfolge bin ich tatsächlich klar auf der zweiten Seite, wo Sie sagten, man hilft den Unternehmen weiter fortbestehen zu können. Weil wenn man sich vorstellt, Sie haben ein Unternehmen, das ist vielleicht 20 Millionen Euro wert, aber das Bankkonto ist bei 0 Euro, jetzt überspitzt gesagt, da sind 50 Leute angestellt und oder die nächste Generation muss dann auf einmal 6 Millionen Euro Steuern zahlen, wenn die Voraussetzungen der steuerneutralen Übertragung nicht gegeben sind. Dann muss im Zweifel das gesamte Unternehmen liquidiert werden, damit diese Steuerbelastung gezahlt werden muss. Und um das eben zu umgehen, ist es unser Beruf, quasi diese Vermögensübertragung steueroptimiert dass diese Übertragung steueroptimiert erfolgen können. Dementsprechend bin ich da eigentlich klar der zweiten Meinung, dass man da eigentlich dem Land auch irgendwo das Land unterstützt und weiter wirtschaftlich, ich sag mal, ja, weiter fortbestehen zu können in gewisser Weise, dass die Unternehmen weiter arbeiten können.
Vielleicht noch die baue ich vorne weiter ein. Für welche Unternehmensgröße ist, wenn man das ins Verhältnis setzen will, das Thema Steuer besonders wichtig? Ich hätte jetzt vermutet, für etwas kleinere Unternehmen, die jetzt auch keine riesigen Polster haben, ist es tendenziell noch wichtiger als für die ganz, ganz Großen, oder?
Tatsächlich ist es meiner Meinung nach für alle Unternehmensgrößen sehr, sehr relevant. Bei den kleineren, wie Sie schon sagten, wenn wenig Polster aufgebaut wurden, natürlich dahingehend, dass man die Steuern gar nicht zahlen kann und im Zweifel das dann dazu führt, dass gewisse Unternehmensgüter verkauft werden müssen, muss man natürlich immer noch schauen, unter einer Größe von 400.000, 500.000 Euro, wenn man dann darüber spricht, dass das unentgeltlich übertragen werden muss, haben wir die Freibeträge schenkungssteuerlich, wenn es an Kinder oder Ehepartner übergehen soll. Aber darüber hinaus ist es dann schon tatsächlich eine wirtschaftliche Belastung. Und je größer wir werden, umso größer wird natürlich auch die wirtschaftliche Belastung. Wenn wir von 100 Millionen Euro Unternehmen sprechen, die dann darauf 30% Steuern zahlen müssen, sprechen wir über 30 Millionen Steuerbelastung. Da sind selten so hohe Rücklagen gebildet worden. Aber auch bei der entgeltlichen Vermögensnachfolge sollte man darüber nachdenken. Das ist auch häufig ein Thema. Die Mandanten kommen selten zu uns und sagen, wir wollen möglichst wenig Steuern zahlen im Rahmen von einem Unternehmensverkauf, sondern sie kommen häufig zu uns und sagen, wir wollen netto das haben für unser Lebenswerk. Wenn ich netto 1 Million habe, 2 Millionen habe, dann bin ich zufrieden. Und das ist natürlich dann wieder damit verbunden, dass man wenig Steuern zahlen sollte. Aber das ist häufig so die Herangehensweise unserer Mandanten oder Mandantinnen, dass sie sagen, okay, eigentlich ist mir die Steuerbelastung dahingehend egal, wenn mein Lebenswert mir genügend Geld auf dem Konto beschert.
Das war Felix Becker von Jun Partner. Vielen, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.